Das sind 11 Fragen an Selbstständige und KMUs mit mir, Mandre Glutz.
Die 16. Folge. In der heutigen Folge geht es um CGI, Computer Generated Images, respektive um Gabriel Gimber, den Gründer und Inhaber von Gimber.ch, 3D-Grafik und Animationen. Zur Einstimmung zuerst ein paar Fakten rund ums Thema. Digitale Computeranimationen sind in den 60er Jahren von der Firma Bell Telephone Laboratories entwickelt worden. Mitte der 70er Jahre sind Animationen zum Beispiel in Flugsimulatoren eingesetzt worden. Bei Animationen braucht es rund 24 Bilder pro Sekunde, um die Illusion von einem bewegten Bild zu erzeugen. Also für einen 90-minütigen Film braucht es ca. 130'000 animierte Bilder. Der Todesstern in Star Wars war 1977 eine der ersten animierten Sequenzen und hat rund 40 Sekunden gedauert. Der erste komplett animierte Film war Toy Story von Pixar. Der globale Markt von 3D-Animationen wird 2018 auf ca. 13 Milliarden US-Dollar geschätzt und wächst rasant. Bis 2025 rechnen Experten mit einem jährlichen Wachstum von rund 11%. Und noch ein anderer Fakt, ein bisschen Absitz, aber hast du gewusst, dass jede Minute auf YouTube 400 Stunden Videomaterial aufgeladen werden und jeden Tag über 1 Milliarde Stunden Videos angeschaut. So, jetzt aber genug geschnurrt, viel Spass bei der Folge, aber vergiss nicht, 11 Fragen an, den Podcast zu liken und zu abonnieren. Los geht's!
Ich will mir ganz, ganz gut überlegen, das, was ich machen will, was mein Ding ist, oder meine Berufung, oder meine Leidenschaft, oder was auch immer, ob das auf dem Markt heute Chancen hat, ob das seine Kunden finden kann, ob das realistisch ist und ob man mit dem in der Schlussfolgerung auch existieren kann.
Hallo zusammen zum Podcast 11 Fragen an.
Ich sitze hier im Coworking Space Uferbau direkt neben dem Soleur in Solothurn und vis-à-vis von mir ist mein Gast und zwar ist das heute der Gabriel Gimber. Ciao Gabriel.
Salut André.
Gabriel, ich habe ganz ehrlich bei meiner Recherche relativ wenig von dir herausgefunden. Das, was ich herausgefunden habe, ist, du hast 2004 Gimber.ch, 3D-Grafik und Animation gegründet. Du bist inspiriert worden von einem sehr bekannten Hollywood-Film, was deine berufliche Karriere auch so ein bisschen in die richtige Bahn geleitet hat. Erklär doch mal selber, wer bist du, was war so dein Werdegang gewesen und wie ist es dazu gekommen, dass du Gimber.ch gegründet hast und selbstständig geworden?
Also ursprünglich habe ich Goldschmied gelernt, das war meine Ausbildung gewesen. So, habe ich für diesen Beruf auch gearbeitet, ich bin von Biel und habe die Stifte aber zu Solothurn gemacht, das war in die Leuenberger Goldschmied, das war so in den Alten gesessen. Grosser Bijoutier gewesen, Goldschmied, und das ist eigentlich so das, was ich gemacht habe. Und von dem aus ist es nachher in die Leuen, ursprünglich die Leuengenossenschaft, durch die Basel-Dorf-Genossenschaft gegangen. Dann habe ich im Leuen innen gearbeitet, im Basel-Dorf, also gekocht und serviert. Nachher habe ich noch 9 Jahre lang Privatradio gemacht, Radio 32, dort bin ich Redakteur gewesen, habe Nachrichten gesprochen. Und, 2004 habe ich dann gefunden, so, jetzt mache ich mein eigenes Ding. Und wie du vorhin das erwähnt hast, inspiriert, ja, 1977 Star Wars, aha, als 12-Jähriger im Kino gehockt und das Mund nicht mehr zugebracht. Und da haben wir gesagt, irgendwann baue ich solche Raumschiff für Film. Und das war aber so eine Zeit gewesen, wo man die Raumschiff mit, also wirklich im Modellbau gemacht hat, oder? Und ich hatte noch keine Vorstellung gehabt, dass man da mal einmal im digitalen Universum werden landen und man gar nicht mehr mit Modell machen. Wobei, das gibt's natürlich jetzt schon immer noch. Aber das ist so der Kick gewesen, so, ich weiß nicht, wie viel ich den Film dann gesehen habe, aber ich glaube, jeden Mittwochnachmittag ins Kino gegangen zu spielen, wo der gelaufen ist. Und hat mich eigentlich dazu geführt, dass ich heute in diesem, ja, ich sage, in diesem Medien innen arbeite.
Okay. Wie bist du aber jetzt zu dem Switch gekommen von Goldschmied oder Gastrobranche zu eben zu Animationen, zu Visualisierungen?
Vielleicht hängt es ein bisschen mit dem Urjob, also mit dem Goldschmied zusammen. Dann hat es noch die Kunstgewerbeschule Gerzbein, bin ich noch gesehen. Dann hat es einen Vorkurs gegeben, ein Jahr lang. Und das ist ja so ein bisschen irgendwie in der Nach-Star Wars-Zeit gewesen. Also 77 ist der erste gekommen. Dann ist es gegangen so in Mitte 80er Jahre rein. Das war die Zeit gewesen, wo ich noch in der Kunstgewerbeschule war. Und das dann eigentlich in eine Firma reinzugiessen, hat auch ein bisschen mit zu tun gehabt, dass ich mir irgendwie 1996 den ersten Kompi gekauft habe. Und das war ein Mac gewesen, ein Mac Color Classic. Hier in Solothurn, Bruno Bucher war einer, der einen Laden hatte, und Apple, einer der ersten war in der Schweiz, der Apple Computer hatte. Und das war so eine kleine Kiste, und dann habe ich mir das einfach hineingezogen, und vielleicht rückblickend schon irgendwie so ein bisschen bei den Pionieren in dieser Zeit drin. Aber so Personal Computer sind natürlich irgendwie zum Massenprodukt geworden. Und dann hat es die ersten einfachen 3D-Animationsprogramme gegeben, und dann haben wir sich das einfach runtergeladen, oder? Das ist ja noch nicht, das ist noch nicht das Business gewesen. Ja. Das ist einfach Freaks gegeben, die irgendwie, ein 3D-Programm auf die Beine gestellt haben und irgendwie durchprogrammiert haben. Und dann haben wir so erstes Zeugs können machen. Und das hat dann so eine Sogwirkung gehabt. Und dann ist das aber nachher von, 96 bis, 2004 ist natürlich viel passiert. Die haben immer eine grössere Kiste zugetan. Und eine Schnellmuhre. Geschwindigkeit ist alles in diesem Business. Und dann, irgendwann hat es sich ergeben, dass ich im Radio innen, also dort hat sich auch einiges bewegt, alles war in Bewegung innen gewesen. Und an den Punkt her habe ich gefunden, jetzt mache ich das. Und das ist noch gerade mit einem Auftrag zusammengekommen. Und ich habe ja schon, bevor der Entscheid gefällt worden ist, bin ich ja schon mit dem Thema unterwegs gewesen. Also das ist schon ein paar Jahre lang mit 3D geschafft, einfach in meiner Freizeit. Und da habe ich einfach das Gefühl gehabt, ich kann das. Und habe einfach losgelegt. Und das ist, ja, weißt du, rückblickend auch, braucht es vielleicht manchmal so eine gewisse Naivität, um sich so etwas hineinzuchecken und eine Überzeugung. Und dann macht man eben so etwas. Ja. Weil wenn man sich das alles davon durchdenken kann, denkt man sich dann vielleicht zu viele Optionen aus, dass es nicht gehen könnte. Und dann macht man es nicht. Aha. Und das hat eigentlich recht gut funktioniert, oder? Und in dieser Zeit bin ich sehr wahrscheinlich in der Schweiz eher so ein bisschen bei den Pionieren gewesen, die auf dem Markt auftreten ist mit so einem Business.
Das klingt jetzt so ein bisschen wie ein sehr weicher Wechsel, weil du gesagt hast, du bist wie nebenbei, hast schon gewisse Projekte gemacht und dann irgendwann hast du gesagt, okay, ich kann da das Business draus machen. Hast du dir aber auch ein bisschen bewusst überlegt, ob du selbstständig sein oder weiter im Angestelltenverhältnis? Weil das merke ich jetzt so ein bisschen die jüngeren Leute, oder so ein in meinem Alter, so Mitte 30, Anfangs 30, oftmals ein Grund, wieso sie sich selbstständig machen, ist, weil sie, eben die unternehmerische Freiheit wollen haben und nicht in einem angestellten Verhältnis wollen sein. Ist das bei dir, hat das eine Rolle gespielt gehabt?
Das hat sicher eine Rolle gespielt. Also, das ist natürlich aus der Prägung heraus, dass ich vorher immer Sachen gemacht habe, die ich angestellt war. Und Radio war dann bei mir so ein Sättigungsgrad da gewesen. Ich hatte den Eindruck gehabt, dass dort nicht mehr viel passieren kann. Ich bin in einer Zeit im Radio, in diesem Medium, wo extrem viel sich bewegt hat, oder? Da ist das ganze Format Radio hergekommen. Und das hat bei mir aber eigentlich immer so einen, den Moment gegeben, wenn ich irgendwie den Eindruck hatte, jetzt habe ich es gesehen, jetzt bringt mich das nicht weiter, oder es fällt mir langweilen. Dann hat das eigentlich immer zu einer Bewegung geführt, oder? Also, nicht unbedingt so ganz bewusst, aber das hat immer zu einer Veränderung geführt. Oder? Und eigentlich die unternehmerische Freiheit, ja, das ist eigentlich nachher erst gewachsen. Das Bewusstsein also für das Unternehmertum ist nachher eigentlich erst gewachsen, als ich dann festgestellt habe, dass es unglaubliche Freiheiten gibt in dem Innen, aber natürlich auch eine grosse Verantwortung. Mhm. Und dass man gewisse Sachen kann steuern und gewisse Sachen überhaupt nicht kann steuern.
Wenn man vielleicht, damit sich die Hörer das ein bisschen genauer vorstellen kann, was du genau machst. Also auf deiner Homepage kann man lesen, das sind 3D-Animationen, 3D-Grafik, Visualisierungen, Special Effects. Wie kannst du das erklären, was du machst? Vielleicht irgendwie auch anhand von einem Projekt, wo du gemacht hast?
Also, ja, man muss sich vielleicht mal, also wenn man so sagt, 3D-Animation oder 3D-Grafik, oder das 3D ist auch, fachlich heisst es CGI, also eigentlich gibt es den Beruf in Amerika, in Europa mit, wie natürlich auch, also CGI Artist und CGI ist Computer Generated Image. Und das ist, man schafft einfach in einem völlig virtuellen Raum und zaubert dort mittlerweile heute einfach neue Realitäten her. Und als ich angefangen habe, ist das noch sehr rudimentär gewesen, sind wir natürlich noch lange nicht auf diesem Level gewesen. Das geht, aber wenn man jetzt das Berufsbild so ein bisschen darlegen will, ich bin dort, natürlich auch so Generalist, würde ich sagen, oder? Und wenn man alleine unterwegs ist, so gibt es so irgendwie eine gewisse Grösse, die ein Unternehmen kann haben. Und darüber auswachsen, bedingt, dann musst du wirklich wachsen, dann musst du Leute anstellen, dann brauchst du relativ viel Power in der Infrastruktur. Und da muss ich auch sagen, dass die Schweiz halt relativ ein kleiner Markt ist für das Business. Wie würde man das erklären in einer bildlichen Darstellung? Klassische Erklärfilme. Ich habe zum Beispiel für die Regioenergie hier in Solothurn ein paar Sachen produziert, was darum gegangen ist, das ganze Hybridwerk, was sie da entwickelt haben, in einer 3D-Animation ihnen zu erklären, was ist die Funktion, wie ist das aufgebaut, das Ganze. Dort haben wir zum Beispiel in diesem Beispiel so einen Karton-Look gewählt. Wir haben gesagt, wir machen das alles so ein bisschen nach Papier und Karton ausgesehen. Und da geht man heute natürlich, also man kann heute eigentlich alles machen, das ist natürlich das Verrückte. Und es hat in gewissen Phasen drin, wo jetzt in diesem Medien drin bei Sachen gegeben, die einfach an seine Grenzen gekommen sind. Also, das hat wieder mit Software und Hardware zu tun. Das ist so, Erklärfilm ist vielleicht so ein klassisches Genre. Und dann, ja, es kann auch schon, in einen Werbespot reingehen, wo man einen Special-Effekt macht. Ich habe zum Beispiel für das 40-Jahre-Jubiläum von der Basel-Dorf Genossenschaft einen Film gegeben, der produziert worden ist. Über die vier grossen Lokale, die sie hier haben. Und dort bin ich so zuständig für einen Special-Effekt, wo so Klappkarten auf einem Tisch im realen Raum gefilmt worden sind. Und da ist man so in die Karten reingeflogen. Und das ist alles aber virtuell gewesen, oder? Also Sachen, die so irgendwie in einem Film passieren, aber eigentlich ein Trick sind. So, solche Sachen. Es geht aber auch eben, wie gesagt, Erklärfilm, solche Sachen. Es geht in Motion Graphics, also das sind mehr so zweidimensionale Animationen, und dann halt wirklich so das Hyperrealistische, wie die Geschichte für Salzhaus an dem Wettbewerb, wo ich da einen Beitrag eingereicht habe mit dem Salzhaus zusammen, wo wir einen Film gemacht haben, wo wir so einen Spezialeffekt gemacht haben von einem Fisch, der durch eine Küche schwimmt, und die ganze Küche ist eigentlich virtuell. Also, und heute ist man wirklich halt einfach an dem Punkt, auch technisch, dass man Sachen so realistisch kann machen, dass man sie wirklich nicht erkennt.
Jetzt, eben, das war mein Eindruck vom Portfolio oder von den Referenzen, die du angegeben hast, oder wo man sieht im Internet, es sind viele Sachen Unternehmenskommunikationsgeschichten. Wieso bist du jetzt gleich nicht in der Filmindustrie gelandet oder sogar in der Gaming-Industrie? Also so, wie ich es mitbekomme, wäre zum Beispiel die Gaming-Industrie, glaub, finanziell auch sehr lukrativ, wenn du dort reinkommst. Ich glaube, in der Schweiz haben wir, glaub, nicht einmal so einen schlechten Standort für gewisse Anbieter. Wieso ist das kein Thema bei dir?
Es ist, vielleicht was noch wichtig ist, um zu verstehen, wie sich die Industrie überhaupt entwickelt hat, oder? Am Anfang sind die, hat es zwei, drei ganz grosse Player gegeben, die unglaublich innovativ waren. Das war Pixar mit allen Pixar-Filmen und Industrial Light and Magic und George Lucas, die Star Wars Filme gemacht hat. Das sind so Treiber gewesen, oder? Und die Firmen, die haben auch ihre eigene Technik entwickelt und ihre eigene Software entwickelt. Das ist aber überall auf der Welt so entstanden, aber das sind wirklich die ganz grossen Taktgeber gewesen. Und nachher hat sich eigentlich, in den ersten, ja, gefühlten 10 Jahren, ist das, was du jetzt sagst, die ganze Gaming-Industrie gekommen, natürlich, oder? Und die Gaming-Industrie ist wieder ganz eine andere Geschichte.
Oder? Okay.
Und wenn man das Berufsbild von davon ausdifferenzieren, oder? Da gibt's heute dermassen viele verschiedene Jobs, oder? Also, in einer Reihe irgendwie in der Filmindustrie innen, gibt's Subjobs im Bereich von Special Effects, wo Leute nur zum Beispiel das klassische Matte Painting machen, oder? Also, das Landschaften kreieren, die virtuell sind, was man früher auf Glas gemalt hat, das machen wir heute natürlich digital, oder? Solche Geschichten. Da gibt's irgendwie Koloristen, die nur, Farben im Film irgendwie definieren. Und, solche, die Modelle machen, Leute, die nur animieren, es gibt Leute, die nur Texturen entwickeln für Filme. Und wenn du so grosse Projekte hast, so ganz grosse Kisten, wie irgendwie, Marvel und DC Comics für Filme, dann hast du dort locker schnell mal irgendwie 3, 4, vielleicht 6'000 Leute, die weltweit gleichzeitig dran arbeiten. Und so grosse Kisten werden heute nicht mehr von einem Special Effects Studio gemacht, das geht gar nicht. Es sind meistens irgendwie 4 oder 5 die grossen Majors weltweit, die an ganz grosse Produktionen arbeiten. Weil, A, unglaublich kurze Produktionszeiten, und hast jene Departments, die dort dann irgendwie quasi ihren Teil dazu beitragen, und das ist gewaltig, oder? Es ist schon nur, die Softwareentwicklung in der Koordination von solchen Projekten ist schon ein riesen Thema für sich, oder? Also die ganzen Kooperationstools, die sich da entwickelt haben, für Filmindustrie, nur die dem Zweig. Und das ist mit das Gaming ist, ich glaube, das hat mich eigentlich nie so ganz gross interessiert, oder? Das ist nicht so der wahre Kern gewesen, und ich das Gefühl habe, immer jetzt dort reingehen. Obwohl jetzt da auch unglaubliches Zeugs passiert momentan.
Was mich mega würde interessieren, ist, wie du so ein Projekt angehst. Ist das so, dass eine Firma auf dich zukommt und sagt, wir hätten gerne einen Imagefilm oder irgendetwas und lässt dir relativ freie Hand und dann machst du das Konzept und präsentierst das ihnen oder entsteht das in Zusammenarbeit? Oder ist es sogar so, dass sie wie mit einer klaren Idee kommen und du setzt es nur um?
Ja, es ist eigentlich so der erste Fall. Also die Firma kommt mit einem Projekt und sagt, wir brauchen dort irgendwie einen Content, einen Inhalt, den wir uns präsentieren. Und wenn es gut läuft, ist eine Firma, die sagt, okay, wir wollen etwas anderes als 0815. Und wenn ich sage 0815, es gibt unglaublich viel längliches Zeug. Es hat einmal einmal, das ist ein gutes Referenzbeispiel, wo Pixar angefangen hat mit den ersten Toy Story Filmen und all das. Das ist so eine unglaubliche Zeit gewesen in dem Medien. Das hat so einen Schub gegeben. Und dann ist mal irgendwann in einem Interview hat irgendeiner von diesen Pixar Leuten gesagt, ja, wir werden in den nächsten 10 Jahren unglaublich viele schlechte 3D Filme sehen. Und genau das ist passiert. Also, das ist dann wirklich gewesen, Technik schneller, viel Geld im Markt für die Themen und dann aber meistens schlechte Geschichten und viel billiger Trash. Und wir sind heute sehr verwöhnt, oder? Unser Auge ist heute so verwöhnt, dass wir uns nicht zufrieden geben mit billigen 3D-Animationen. Und das ist ja auch eine Geschichte von der Entwicklung, die dort drin ist. Und das heisst, wenn der Kunde gut ist, aufgeschlossen ist, der wagt er mal etwas, aber nimmt er mal richtig Geld in die Finger. Aber es gibt auch Kunden, die einfach ein klares Budget haben und sagen, wir können einfach für das etwas machen, oder? Wenn ich finde, das ist jetzt aber eigentlich noch ein spannendes, interessantes Thema, das interessiert mich auch, oder? Ja, dann kann es natürlich auch einfach irgendwie wirklich eine coole Sache werden. Ist in der Budgetplanung von solchen Projekten auch nicht einfach, weil häufig kann der Kunde sich nicht vorstellen, im Gegensatz zu mir, wo ja natürlich in diesem Medien drin ist, jetzt muss ich mich also ich muss viel Aufklärungsarbeit betreiben, das ist mal ein Thema, oder? Und ich habe jetzt irgendwie so in den 16 Jahren festgestellt, dass es auch ganz elementar ist, dass der Kunde etwas muss sehen. Man kann es ihm schwer erzählen. Ne? Wenn man mit dieser Welt nichts zu tun hat, wird es unglaublich schwierig für Aussenstehende. Und das, wir könnten andere Themen nehmen, die wir sehr wahrscheinlich auch hätten, damit wir uns das nicht vorstellen können. Und das heisst, ich habe dann einmal in Dänisch festgestellt, dass es sehr gut ist, wenn man den Kunden, wenn er irgendeine Idee hat, man das aufgreift und halt in einer Vorprojektphase auch mal Sachen macht, die so wirklich die Idee reingehen, die man sich vielleicht vorstellt, aber auch in die Kreation, die ich reinbringe. Und das ist so ein bisschen das Anentasten. Aber in den Prozessen muss man halt damals schon sehr, sehr genau definieren, wenn zum Beispiel Projektabnahmen stattfinden nach welchen Phasen und welchen Prozessen ist Kreation, sei es irgendwie so Vor-Rendering, so man macht, dass man schon mal so einen Look hat, aber dass zum Beispiel die Animation fix gesetzt ist und sagt, okay, die nehmen wir jetzt so ab. Weil man natürlich in der ganzen Produktionspipeline irgendwann schon an einen Punkt herkommt, wo man weiss, okay, wenn wir jetzt dafür anfangen zurück eingreifen, dann wird es schwierig, oder? Es ist nicht so ein Problem, heute zu sagen, die schöne Vase auf dem Tisch, die zwar 3D ist, die können wir jetzt aus Metall Gold machen, und wenn der Kunde sagt, wenn es gleich aus Plastik ist, das heute nicht mehr so ein Problem, weil man nicht irgendwie von Grund auf muss anfangen, weil man sehr selektive Prozesse kann auslösen kann, wo man quasi in der Postproduktion noch die Möglichkeit hat, einem Kunden differenzierte Versionen anzubieten, oder? Aber wenn natürlich das heisst, ja, wir werden jetzt gerne die Animationen so oder so machen, dann fährt man natürlich dann wieder um einen anderen Punkt an. Und das ich habe auch festgestellt, dass die Kunden mit der Zeit dann näher, dass sie das reinkommen, ein Verständnis bekommen für die Arbeit und für die, was dort dahinter steht. Und das löst auch eine gewisse Faszination aus, wenn sie mit dem nichts zu tun haben. Und aber auch eine Akzeptanz, weil sie natürlich auch irgendwo verstehen, okay, ja, das ist nicht einfach schnell aus dem Ärmel zu schütteln.
Aber die Storyline, oder sagen wir mal, der kreative Rahmen, was soll passieren, das wird schon auch von dir getrieben.
Das wird von mir getrieben. Klar, wenn ein Kunde, wenn es so, ich sage jetzt so klassische Geschichte, wir brauchen unbedingt für unsere nächste Ausstellung in Hamburg, brauchen wir eine Präsentation von unserem neuen Produkt. Dann hocken wir zusammen, ich versuche mal so ein bisschen in die Firma reinzudenken, schauen wir natürlich die Firmen auch immer an, was die machen, wie die aufgestellt sind, mit was für Leuten sie zu tun haben. Und, versuche aber auch häufig so ein bisschen die Aussicht reinzubringen, oder? Weil was ganz etwas Zentrales ist, Firmen haben ihre eigenen Prozesse, sind meistens irgendwie in einer Bubble innen, oder? Wenn ich mit Firmen zu tun habe, wenn ich mit vielen Ingenieuren zu tun habe, dann ist das so ein bisschen Ingenieur-World. Und das, hat aber unter Umständen überhaupt nichts damit zu tun, mit dem Publikum an einer Messe oder mit dem Publikum irgendwo am Computer, an einer Firma anschaut von dieser Firma. Und was man auch muss wissen, ist, wie funktionieren solche Sachen bei den Leuten, die es dann anschauen können. Oder? Also, wir wollen nichts Langweiliges machen, wir wollen kompakte Informationen machen, wir wollen nicht irgendwie ein Glier drauf haben mit tonnenweise Text, wo man stundenlang muss lesen, sage ich jetzt mal übertrieben, oder? Also, wir wollen irgendwie etwas machen, was ein bisschen sexy ist. Wir wollen aber auch etwas machen, das irgendwie so den Aufmerksamkeitshorizont erfüllt, oder? Wenn man nämlich durch eine Messe schlendert, wo irgendwie 1000 Aussteller sind.
Ja, das haben wir
ganz, ja. Oder? Da ist man irgendwie gesättigt, ja. Und das, also es gibt andere Mechanismen, die eigentlich auch genauso wichtig sind, wie der Inhalt von einem Film, ja, oder? Ja. Und das hat aber viel mit Dramaturgie zu tun. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, oder? Wenn ich mir etwas zeige, wo irgendwie 3 Minuten dauert, was schon lange ist heute, oder? Dann wollen wir die Leute 3 Minuten vor dem Bildschirm haben. Und ich sage immer, wir wollen nicht einfach nur Daten abonnieren und Informationen garettenweise über die Leute schütten, weil das können sie nicht behalten. Oder
ein Factsheets abgeben.
Genau. Oder? Wir wollen eigentlich auch ein bisschen unterhalten, sage ich immer. Oder? Wir wollen so etwas Attraktives machen, so ein bisschen Eye-Catching. Ja. Sound ist ganz wichtig. Und wir wollen irgendwie so ein bisschen, wirklich so ein Staunen abholen, dass eine Firma so weit geht und sich irgendwie auf so eine coole Art präsentiert. Und das ist so Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ja. Wenn sie das eingehen, die Kunden, dann machen sie aber meistens wirklich sehr gute Erfahrung mit diesem Produkt. Nachher, ja. Oder?
Was ich mir einfach mal schwierig vorstelle, ist, eben einerseits ist das Handwerk, das du beherrschen musst, also das Resultat muss stimmen, muss begeistern, aber andererseits ist eben der Kreativdruck noch dahinter und dort das erste Beispiel, wo man jetzt gerade so ein bisschen, oder die Analogie, die man ein bisschen in den Sinn kam, ist, ja, wie ein Schriftsteller, der kann ja mal eine Blockade haben. Mhm. So, wie gross ist der Druck oder die Angst, dass es eben nicht die richtige Idee kommt?
Also ich muss sagen, ich bin heute viel entspannter,
okay,
als früher. Früher habe ich, das ist ein gutes Thema, oder? Früher habe ich auch viel Unsicherheit drin gehabt. Also wenn man so als Selbstständiger so in einem Einzelunternehmen unterwegs ist, oder? Bestehen natürlich immer Unsicherheiten. Und man ist irgendwo entweder in einer Präzision innen von dem, was man macht. Und man hat eine höhere Ansprüche, oder? Und das kann aber auch dazu führen, dass man sich in Details innen für Leute, die der Kunde gar nicht mehr sieht, oder? Und das ist auch so ein Prozess, den ich durchmachen musste. Also Unternehmer sind mal irgendwann festgestellt, es gibt so quasi irgendwie wie eine Schnitte. Und dort drinnen bewegt sich alles und alles, was drüber und drunter ist, hat das so ein bisschen, ich sage jetzt mal, so mit feinstofflicher Wahrnehmung zu tun. Und bei einer coolen Produktion ist alles perfekt. Und perfekt ist, es gibt einen coolen Einstieg in eine Story innen, oder? Es hat eine Dramaturgie drin, es hat Höhepunkte drin, es ist Schnitt und Musik, alles ist perfekt gemacht, oder? Es hat überraschende Momente drin. Und wenn das gelingt, oder? Dann merke ich, dann kommt es ja von den Kunden so zurück. Aber das braucht Raum und Zeit, oder? Und so die quick and dirty Geschichten, die gibt's natürlich auch, aber die sind auch budgetmässig in einem anderen Rahmen drin. Und dort, dann muss ich sagen, okay, das geht auch. Mhm. Also schlussendlich ist es einfach alles Business. Ich kann mir nicht jetzt einfach nur die Perlen rauslesen, das ist nicht so. Aber auch die Kunden, die, ich sage, kleinere Projekte haben, so, die werden von mir genau mit der gleichen Aufmerksamkeit behandelt, wie, grössere Kunden, oder? Mhm. Aber was schon noch wichtig ist, wenn du sagst, gibt's quasi den Schreibstau? Nein, es gibt eigentlich nur bedingt. Ich habe meistens, wenn ich in mein Projekt reinknülle, in ein Thema, und es mich aber wirklich auch noch cool tue, oder? Dann, habe ich eigentlich nie irgendwie, dass mir keine Ideen kommen. Und das entsteht auch mit den Kunden, oder? Wenn der Kunde gibt einem auch immer irgendwie so ein Gerüst oder ein Korsett vor, dann merkt man mal schnell, dort innen bewegt man sich, oder? Und was eigentlich, was ich sehr spannend finde, ist, wenn der Kunde sehr offen ist, auch im Visuellen innen und auch im Technologischen innen, weil wir sind momentan in so einer Entwicklung innen mit, gerade im ganzen CGI-Bereich innen, Software- und Hardware-mässig, dass es doch immer auch wieder ganz innovative neue Sachen gibt, oder? Und das finde ich natürlich cool, oder? Wenn man irgendwie, zum Beispiel mit dem Thema Partikeleffekte kann von Sachen machen, was man vielleicht vorher bei so einem Projekt noch nicht hätte können. Und der Kunde findet, ah, das möchte ich gerne haben. Okay. Der kommt noch gerade irgendwie mal ein neues Thema rein, oder? Und wo der auch sehr schnell spannend kann werden, für eine Idee oder so, für eine Umsetzung, oder?
Okay. Jetzt hast du viel davon geredet, was so ein bisschen, Anforderungen sind, ja, für uns ein Schlusszeichen, was für dich einen spannenden Auftrag, ergibt. Hat es aber auch schon Auftrag gegeben, den du im Nachhinein ein bisschen bereut hast, sei das von deiner Leistung her, oder einfach so, was das für ein Auftrag ist, vielleicht auch etwas, was am Anfang wirst du machen müssen, auch aus unternehmerischen, finanziellen Gründen, die jetzt aber vielleicht nicht mehr würdest machen, gibt es das auch, oder sagst du eigentlich alles, was du machst, dass du wirklich auch wieder in Anführung zum Schluss ein Herzensprojekt, wo du sagst, mal, da kann ich dahinter stehen.
Also, es hat in den Anfängen so Projekte, wo ich irgendwie auch mit, Kunden zu tun hatte. Das war so eine hure Halodri sicher gewesen, oder? Dann haben sie nicht wollen zahlen. Und dann haben ich denke, oder was ich auch mal hatte, das ist also so der ultimative Katastrophe gewesen. Ich habe mal irgendwie für einen Kunden, der ist so im Beauty-Match-Tech-Bereich unterwegs gewesen. Und hat in Dubai an einer Messe eine arabische Version für eine Animation, die ich gemacht habe, müssen haben. Also eine arabisch gesprochene Version. Und dann, habe ich ein Übersetzungsbüro gesucht in der Schweiz, oder? Und die haben das dann übersetzt und so. Und dann, bin ich aber irgendwie so ein bisschen unsicher gewesen. Und dann habe ich den Sami von der Pizzeria Solothurn, oder? Der ja Palästinenser ist, der aber perfekt arabisch kann, oder? Dann bin ich zu dem gesagt, Sami, du, sag mir mal, stimmt das, was da drin steht?
Schwanenböse.
Das hat nicht gestorben. Okay. Also sehr wahrscheinlich auch in einem Google-Übersetzer.
Okay.
Und das ist eine Zeit gewesen, wo Google noch nicht gut ist, gewesen mit Übersetzen. Und nachher habe ich aber nachher eine Anwältin genommen und hat die Bude, also bin ich die Bude vorgegangen, oder? Weil ich gefunden, hey, das könnt ihr nicht machen, oder? Ich meine, die hätten sich an diesen Messen
mit
grossen Augen geschaut. Und das wäre alles auf mich zurückgekommen. Oder? Also dort konnte ich frühzeitig noch einschreiten. Ja, das ist so eine von diesen Geschichten, wo du sagst, die willst du eigentlich lieber nicht erleben.
Okay.
Und mir wird halt mit der Zeit auch sicherer durch das mit. Das ist so eine Erkenntnis. Oder? Man nimmt ja Kunden auch so wahr. Ich meine, ja, Kunden gehabt, die in der Schweiz, wie zum Beispiel Securitas, die eine grosse Firma ist, ein grosser Player im Sicherheitsbusiness drin. Da bin ich in Zollikofen gesehen und das war ein Projekt, wo ich weiss, dass die Firmen, also, das läuft klar ab, oder? Oder mit Vigier-Rail und solchen grossen Buden. Und dort macht man sich eigentlich nicht so Sorgen, oder? Aber es gibt es, ja klar, ich kann immer mal noch jemand reinlaufen, aber ich würde jetzt heute behaupten, dass ich das schon relativ früh merke und mir auf Projekt, wenn ich das Gefühl habe, das ist mir jetzt einfach zu lusch, oder, da ist viel grosses Blabla dahinter, aber es kommt dann nichts Scheiss raus, oder? Okay. Dann halte ich mich dann, glaube ich, zurück.
Also. Okay. Ich weiss, das ist eine relativ schwierige Frage, aber wenn du es vergleichst mit dem Gabriel, der 2004 angefangen hat, mit dem Gabriel, der heute 2020 eben sicher ist in dem, was er macht, was ist so das grösste Learning gewesen, wo du daraus rausgezogen hast? Oder irgendetwas, was du sagst, wo du mega gelehrt hast, wo vielleicht vorher gar nicht hast können?
Ich glaube, was eine ganz wichtige Erfahrung ist, dass ich, also, wenn ich heute an einen Auftrag herkomme und ich werde irgendwo eingeladen, oder? Gehe ich eigentlich mit einem sehr entspannten Projekt her. Und was ich heute habe, ist, dass ich habe heute nicht das Gefühl, ich muss etwas, das an mich angetragen wird, um jeden Preis haben. Ja? Klar, es gibt als Unternehmer immer Zeiten, wo es mal nicht gut läuft, und da ist man froh um
Job, der irgendwie kommt, oder? Und es gibt Zeiten, wo es super gut läuft. Aber man macht nicht mehr alles um jeden Preis. Mhm. Und das ist eine ganz essentielle Erkenntnis, dass ich eigentlich sehr entspannt in so, ich sage so, Kick-Off-Meetings reinhocken kann und ich kann das, was ich mir vorstelle, ganz klar übergeben. Mhm. Und ich habe gemerkt, das funktioniert auch gut, weil man verhalten sich einfach so, wie man eigentlich ist. Mhm. Und man hat natürlich, das weiss ich aus früheren Zeiten, haben wir natürlich eine gewisse Art von Opportunismus am Tag, um an ein Projekt herzukommen. Und das ist heute schon knallhart mit all diesen Pitches, die es gibt, die ich auch schon drinnen bin, oder? Einfach muss ich sagen, ich habe gerade letztens einen gehabt für ein sehr interessantes Startup aus dem Baselbiet, was so um Velo-Autobahn gegangen ist. Ja, das ist ein Aufwand, das ist, Projektvorschlag machen, Sitzungen und so Zeugs. Und nachher ist man aber noch in einer Konkurrenz. Und die Konkurrenz hätte das bekommen. Das ist für die, glaube ich, nicht so einfach gewesen. Ich habe aber für mich schlussendlich gefunden, ich habe genau das übergeben, wo ich finde, wo ich sehe. Mhm. Und das heisst, wenn ich eine Idee habe, nachher für so etwas, bringe ich die über und die Idee ist vielleicht nicht so angepasst, opportun im ersten Moment für einen Kunden. Und ich sage mir, wenn du aber anbeissest und das aber cool findest, mhm. oder, dann gibt es aus meiner Sicht auch noch eine spannende Sache. Mhm. Und ich habe mittlerweile, ich würde jetzt mal behaupten, so viel Erfahrung auch mit anderen Sachen, die ich gemacht habe, dass ich mir glaube auf eine gute Art kann verkaufen in einem Projekt drin. Und das ziemlich ohne Stress. Mm-hmm. Und ich sage mir dort, wenn die das nicht wollt, dann wollt ihr das mm-hmm. nicht. Aber ich knurze nicht irgendetwas her, das so verbogen ist, dass ich merke, ich könnte das nicht dahinstehen.
Ja. Hat das auch etwas damit zu tun? Patrizia Cianci hat das in der vorletzten Folge mal gesagt, dass sie hat ein Brutmodengeschäft und es ist etwas ganz anderes, aber sie hat wie müssen lernen, auch in Verhandlungen mit Lieferanten und so, was ist der Wert von ihrem Geschäft?
Genau.
So, geht es ja, einfach in die Richtung?
Es geht in die Richtung. Mir ist nicht mehr, ich sage, in einem gewissen Alter ist man auch nicht mehr bereit, alles einzugehen. Wenn man wirklich jung ist, dann finde ich, macht man das auch, und dann hat man aber auch einen anderen Antrieb, oder? Und, heute geht man vielleicht, schaut man Sachen aus zwei, drei anderen Gesichtspunkten auch an. Und, das hat grosse Vorteile. Also, ich bin überzeugt, dass ich auf der umgekehrten Seite auch anders wahrgenommen werde. Das strahlt auch eine gewisse Seriosität aus, oder? Wenn ich der Kunde bin und jemand kommt zu mir und ich habe das Gefühl, also die zwei möglichen Anbieter von ihren Produkten, die haben jetzt schon irgendwie fast einen Bückling drin, weil sie unbedingt einen Job herkommen. Da strahlt man noch etwas aus, oder? Und da geht's, es geht immer auch. Es menschelt immer auch, es geht immer um Positionen, manchmal geht es auch um Macht. Und dann geht es auch um Verhandlungen. Und wenn ich merke, dass einfach an den Preisen rumgeschraubt wird, bis an Gogo, sage ich, ja, dann geht noch jemand anders. Der mit dem billigen Pappenheimer.
Ja.
Ich kenne das aus der Branche, aus der Parallelbranche. Das führt dazu, dass man zwar vielleicht mehr Jobs hat, aber man macht B auch den Markt ein bisschen kaputt. Mhm. Man macht vor allem um Umstände sein eigenes Business kaputt. Mhm. Und das ist eine ganz schwierige Geschichte, weil das macht man nicht unbedingt freiwillig. Mhm. Der Druck ist ja nicht, das ist nicht so, wenn man so funktioniert, sondern der Druck ist manchmal einfach so gross, dass man nachher muss unterbieten muss. Und wir kennen aus der Baubranche, aus allen möglichen, oder, und irgendwann ist, kommt man an einen Punkt, wo man sagt, mein Gott, was schaffe ich noch? Das geht doch gar nicht. Und wenn ich das Gefühl habe, beim Kunden, es geht vor allem um das, dann bin ich nicht dabei.
Aber du musst wie eine gewisse Konsequenz auch für dich
machen. Genau.
Schon wie eine Marke, dass du bist ja wie deine eigene Marke, oder?
Genau, oder? Und das hat mit der begegnet man sich nämlich auch auf Augenhöhe, oder? Ich weiss, das muss ich auch sagen, oder? Bei vielen Projekten gebe ich da auch sehr viel rein. Also, ich komme eigentlich selten auf meinen Stundenansatz, den ich verrechne, weil ich halt mal schnell noch einen halben Tag reinschaufle. Und dann verrechne ich nicht, oder? Das hat auch mit meinen Ansprüchen zu tun. Ich tue das immer absolut sauber abrechnen. Der Kunde kann immer den Einblick haben in alles. Aber, was ich nicht mache, ist so Unterbietungswettbewerbe und so. Und dann muss ich sagen, das macht auch keinen Spass mehr zum Arbeiten, oder? Wenn man dann so auf dem letzten Drücken muss, rausschaufeln, oder? Dann muss ich sagen, die letzte Konsequenz hört man lieber auf mit dem, wenn es den Markt nicht mehr hergibt, dass man zulässt, dass man für eine gute Arbeit auch wirklich gutes Geld, richtiges Geld bekommt.
Aber es sollte ja Du leistest etwas und der Wert sollte auch gezahlt werden.
Genau. Oder?
Genau. Wir haben jetzt schon verschiedene von deinen Aufgaben angesprochen. Eben, du hast gesagt, Verhandlungen ist ein Teil von deiner Aufgabe, Konzeptionierung, schlussendlich dort Umsetzung. Was gibt es noch für Aufgaben? Oder wie teilst du deine Zeit ein? Wie viel davon bist du vor dem Computer und bist an einem Projekt am Arbeiten, am Entwickeln? Wie viel musst du noch lobbyieren oder Aufträge reinholen?
Das ist immer ein bisschen schwierig, oder? Wenn man, natürlich ist es toll, wenn wir jetzt eine Firma wären, wir hätten jetzt vielleicht 4-5 Leute, oder? Die gibt es in der Schweiz mittlerweile auch. Erstaunlicherweise gehen ganz grosse Firmen immer noch irgendwie auf London oder auf Berlin, gehen ihr Zeug zu produzieren, oder? Obwohl es in der Schweiz auch Firmen gibt, die sehr gutes Zeug machen können im CGI-Bereich. Aber es ist natürlich kein Markt, oder? Die Schweiz ist jetzt definitiv, also, es ist irgendwo dann einfach festgelegt und aufgeteilt, oder? Ja, und das ist halt, wenn ich jetzt zurückblicke, hätte ich müssen sagen, ich hätte vielleicht in den 2000er Jahren so fix müssen unterwegs sein, dass ich sage, okay, jetzt gehe ich auf Berlin, stampfe dort den Boden aus dem Boden, wie auch immer, oder suche Leute, oder? Und Gleichgesinnte, und dann geben wir richtig Gas. Mhm. Das hat ja Zeit gegeben, und ich das Gefühl gehabt, also heute würde ich sagen, da habe ich das Gefühl gehabt, das hätte man können machen. Mhm. Das ist so der ganze Aufbruch in dieser Thematik. Oder heute ist der Markt halt einfach von ein paar ganz grossen Player gesättigt. Und die sind wirklich sehr gross. Oder? Die können ja auch unglaubliches Zeug leisten. Aber in der Schweiz ist der Markt der Kunden nicht so gross für solche Produktionen.
Mhm. Wieso bist du limitiert auf die Schweiz? Also ich habe mir jetzt vorgestellt, dass ein internationales Geschäft möglich wäre.
Ich habe zum Teil den Anfang mit Deutschland zu tun, also mit einigen Kunden in Deutschland. Aber es ist natürlich so, es gibt heute nichts mehr, was es nicht gibt. Mhm. Es gibt in dieser ganzen Kreativität drin, was man heute mit CGI machen kann, dermassen viele talentierte junge Leute, oder? Es gibt Schulen, es sind in Deutschland schon lang Schulen gegeben, die auf diesem Bereich haben angefangen, Ausbildungen machen. Das ist schon in den 90er Jahren gekommen. Ende 90er Jahre, in den 2000er, oder? In der Schweiz ist es dann auch langsam gekommen. Mhm. Aber Deutschland ist halt einfach das Filmland, das ist mal das eine, oder? Und zwar wirklich gross. Durch das ist natürlich eine ganze Kultur da, es ist eine Industrie da, oder? Und das ist in einer Grössenordnung, wie die Schweiz das nicht hat, oder?
Ja.
Das ist einfach nicht die 8 Millionen Leute da, das ist eine Stadt.
Mhm.
Als Markt,
oder? Ja, nein. Aber eben, dann ist der Standort gleich noch wichtig. Und das was ich mich gefragt habe. Du wohnst in Solothurn, bist selbstständig und pendelst freiwillig jeden Tag auf Zürich raus.
Ja.
Das soll jetzt nicht Afro sein gegen die Stadt Zürich selber, aber es ist gleich eine Stunde oder eineinhalb Stunden Pendelweg, den du nimmst. Aber wir sitzen hier in einem Coworking-Space drin. Wieso hast du dich entschieden, eben ein fixes Büro zu nehmen und eben nicht irgendwie einfach dort zu arbeiten, wo du über Lust hast drauf, oder?
Also, weil ich...
Kannst du Karibik
holen? Nein, ist eben der. jetzt kommt die Leistung, oder? Ja. Also, ich CGI, das braucht einfach wahnsinnige Power. So. Man kann nie genug haben. Also, was ich festgestellt habe, von seinen letzten 16 Jahren, etwa 14 Jahre lang ich weiß nicht, wie viel Zeit, dass ich von meinem Leben einfach verplempert habe mit Warten auf das Rendering. So. Das ist natürlich wahnsinnig. In den Anfängen in einer völligen Abstraktion müssen arbeiten. Also, man hätte nur eine Linie gesehen auf dem Bildschirm, zwar dreidimensional, also mit das können drehen und anschauen und hin und her fahren. Und jetzt sind wir langsam am Punkt, dass wir ziemlich nah an so reale, Darstellungen kommen in der Arbeitsumgebung. Also nicht im fertigen Produkt, aber schon in der Arbeitsumgebung sehr, sehr nah dran sind. Das werdet ihr jetzt ja alle so sehen mit der PlayStation 5, oder? Was jetzt hier kommt, und da gibt es ein paar Demos, die sehr, sehr spannend sind, zum schauen im Netz innen, wo wir sagen, wow, oder? Das ist alles in Echtzeit, oder? Die haben komplett neue Technologien entwickelt, was also Unreal ist zum Beispiel, einer der grossen Software-Giganten im Gaming oder Unity, oder?
Die haben jetzt wirklich riesen Sprünge gemacht, so. Und das braucht auch immer noch hohe Power, oder? Es braucht einfach Saft. Und, irgendwie,
Laptop kann man streichen.
Okay.
Dort. Oder? Ja. Gibt zwar schon ziemlich schnelle Kisten, ja, aber dann kommt auch möglichst grosser Bildschirm. Also ich arbeite jetzt mit einem iMac Pro, wo ich 2017 zugetan habe. Und ich habe immer so Zyklen gehabt, oder? Ich habe immer so um die 6-7 Jahre gewartet, weil alle Zwischenstufen, die rausgekommen sind, haben nicht viel mehr Leistung gebracht, oder? Und mit dieser Kiste habe ich schon ziemlich rechten Saft. Aber wenn man jetzt noch schaut, was jetzt zum Beispiel der Mac Pro, der rausgekommen ist, ist ihre höchste Konfiguration, die es gibt, kostet 69'000 Franken. Für eine Leistung hat, oder? Also ich meine, das ist natürlich jenseits, oder? Und Geschwindigkeit ist halt einfach der ganz viel.
Okay. So. Aber Zürich Standort jetzt anstatt Solothurn, das ist ein bisschen vom Netzwerk her.
Ist natürlich Netzwerk her, ist in Kontakt, ist auch die Stadt, wo halt einiges mehr möglich ist. Wobei, ich muss sagen, in den Anfängen ist Solothurn auch ganz viel möglich gewesen und möglich wurde ja viel für Hessbus gemacht, zum Beispiel. So, Visualisierung von ihren Light-Trams, die sie da überall erfolgreich unterwegs sind damit, oder? Klar, das hat immer so, in Solothurn gute Geschichten gegeben. Aber halt auch Zürich, ja, ich kenne halt ein paar Leute mittlerweile dort auch und, das sind gute Kontakte, das, hat man schon, also, ist schon am Punkt, wo man kann sagen, wenn etwas passiert in diesem Business, dann endet der das hier.
Ja, so. Ja. Das ist so ein bisschen am Puls von der
Zeit. Es ist ein bisschen am Puls, es ist ein bisschen so, klar ist, passiert sehr viel natürlich mit Startups und Innovationen und es passiert auch viel nichts. Ja. Natürlich, oder? So, auch. Aber in dem
noch Schweiz, gell?
Ja, ja, aber in dem Sinne, manchmal ist das gut und der ist so, dass, Arbeitskollege Gabriel Alber zu Zürich lebt mit, wie das früher zu Solothurn war. Und wir haben gefunden, wir wollen zusammen ein Büro haben. Ja, oder so.
Ja, ja. Zu ihm können wir vielleicht später noch schnell immer überlegen, wo du her, wo siehst du dich so in den nächsten 10 Jahren mit Gimber.ch? Aber du hast ganz am Anfang hast du erwähnt, du brauchst immer wieder mal eine Abwechslung, weil es dir langweilig ist, weil du irgendwie so auch ins Game ein bisschen durchgespielt hast und es kennst. Wie lange bleibst du dem noch treu? Oder was sind so deine Pläne? Oder planst du gar nicht eigentlich? Was macht der Gabriel in 10 Jahren?
Ist noch schwierig. Also, in 10 Jahren würde ich pensioniert, oder?
Okay.
Dann sind wir schon dort oder dran. Also, ich sage jetzt Ende Fahnenstange. Nein, ich sehe es natürlich nicht so. Ja, ich sehe, ich habe schon ein paar Sachen im Kopf finden, oder? Wo ich mir noch vorstelle, was ich noch gerne wegmachen, oder? Mit den 16 Jahren, die ich jetzt unterwegs bin, bin ich natürlich auch etwas, wo ich schon sehr, sehr lange dran bin. Und das prägt einem auch. Und es ist auch so, dass die Alternativen dazu natürlich irgendwie immer wieder kleiner werden. Und es ist, ich sage, wenn man so 20, 30, 40 ist, dann springt man noch schnell mal auf etwas ganz anderes über. Aber die Taktrate hat man dann irgendwie, wenn man 55 zu 65 ist, das ist natürlich, das ist alles ein bisschen Slowdown, so, oder? Das ist auch gut. Aber, ja, es ist natürlich auch noch was wichtig ist, die Beschleunigung, wird das noch schnell vielleicht aufgreifen, die technologische Beschleunigung, die wir momentan haben, das heisst Software- und Hardware-mässig, ist so unglaublich in diesem Business-Sinne, oder? Dass wir an Sachen ankommen, wenn wir nur das Thema Deepfake-Videos, oder? Was ja unglaublich ist. Und ich habe mal Software runtergeladen, oder, wo man so Zeugs machen kann. Und das Zeug springt momentan, macht ein riesen Sprint.
Das ist dort, wo ich wie kann mein Gesicht
auf genau. Also, man kann irgendwie an einem Sportler irgendwie den Barack Obama drauf tun, oder man kann irgendwie den Trump Zeugs sagen, was er nie gesagt hat, oder? Der Punkt an dem ist, die Entwicklung ist dermassen rasant. Und das ist, ich würde jetzt mal behaupten, das ist momentan so ein bisschen exponentiell. Dass ich würde sagen, was ist in 10 Jahren? Ich könnte das aus meinem beruflichen Werdegang gar nicht darauf projizieren, weil ich gar nicht weiss, wie die Technologie dann wird sein, oder? Also, ich stelle das mal in Frage, ob es mein Job dann noch so braucht, das ist mal das Ende, oder? Und ich sehe die Entwicklung, die disruptiven Entwicklungen momentan in ganz anderen Sachen. Ich kann das Fallbeispiel zeigen. Augmented Reality, oder? Apple hat das schon auf die Spitze getrieben. Ich habe eine Firma aus Kalifornien mitgeschnitten, die vor 2,5 Jahren gekommen ist. Torch haben die geheissen. Die haben eine App rausgebracht, die so Augmented Reality Zeugs machen können. Die haben ein ganzes Universum aufgebaut in dieser App innen mit sehr spannenden Tools. Aber das hat über seinen ganzen Entwicklungszeitraum nie so richtig funktioniert. Mhm. Immer, also das Handy ist die fast irgendwie aus der Hand gefallen, weil es glüht hat, oder? Weil es dermassen aufgeheizt worden ist. Es hat immer ein bisschen geruckelt und sie haben eine Bedienungsoberfläche gemacht, die sehr, sehr kompliziert war. Und Apple ist gekommen und hat, parallel dazu in dieser Entwicklung, ich habe mich dort angemeldet, ich habe ein Konto aufgetan, ich habe Zeugs ausprobiert, ich bin immer so ein bisschen dabei gewesen und habe die mitbekommen, oder? Und habe dann noch parallel dazu natürlich gesehen, was Apple macht, oder? Ich rede jetzt von Apple, wo Apple sehr innovativ ist, das hat eine Geschichte, oder? Dann war es irgendwie so, wie gesehen, dass es jetzt hier im Lockdown drin, plötzlich die Meldung kam vom CEO, sie stampft das ganze Projekt ein.
Okay.
So. Und das ist der Punkt. Mhm. Weil, das sind etwa 6 Leute gewesen, oder? Die sind sehr innovativ gewesen. Die haben sehr wahrscheinlich, ich würde sagen, vielleicht einen unglaublichen, guten Unternehmergeist gehabt. Es war auch ein gutes Team gewesen. Die haben viel cooles Zeug hergebracht. Aber sie haben nicht links und rechts her geschaut, was dort passiert. Und dort ist Zeugs passiert, da muss man sagen, was willst du mit dieser Idee? Die grossen Player, die haben dermassen Power, die haben Ingenieure, die haben die besten von den besten Leuten, oder? Und die machen das mit links.
Ressourcen und alles.
Die machen das. Und das Einzige, was man machen kann, ist eine Start-up-Geschichte, ist, du platzierst die so mit einer Idee, dass du die so einen grossen reinnimmst und sagst, okay, wir kaufen euch die Idee.
Ja.
Das ist der Punkt, oder? Aber dass du mit so einer Idee auf dem Markt zum Player wirst, vergiss es mit 3-4 Leuten, oder?
Ja, klar.
Unglaublich schwierig. Ja, ja. So. Und darum, um noch einmal auf deine Frage zurückzukommen, würde, wenn du fragst, was ich in 10 Jahren denke, ich kann das wirklich nicht sagen, weil ich nicht weiss, wo die Technik überhaupt noch hergeht, oder? Weil sie so rasant ist momentan.
Spannend, ich habe erst gerade in einem Buch gelesen, da geht es ein bisschen um Innovation oder eben Zukunftsforschung, oder? Und er hat gesagt, es ist, immer wenn man von Zukunft redet, hat man ein Problem, also man stellt sich die Zukunft linear vor. Also, das, was jetzt hat, einfach, moderner oder zukunftsfähiger, oder? Aber da kommt der, je nachdem, vielleicht entwickelt, man hätte nicht gewusst, dass es ein Smartphone wird geben. Du wärst nie drauf gekommen, wo man noch zum Kassettenstadium war, oder Discman, oder, Digitalkamera. Und du bist natürlich schon sehr, sehr in einer ähnlichen Situation, weil das ist ja Zukunftstechnologie.
Man kann sagen, man hat es in der Fotografie gesehen, was es heisst, wenn Software zur Demokratisierung führt von einem Beruf.
Ja.
Das heisst, also Demokratisierung heisst, jeder kann das nachher. Also ich meine, ich kann mit Instagram super coole Fotos machen, eine künstliche Intelligenz und mache das Foto, wo vielleicht ein Fotograf Zeit braucht jetzt, um das zu machen. Jetzt, was ist denn der Wert von einem Fotograf heute, wenn das alle können?
Ja.
Natürlich immer noch die Geschichte, die man erzählt. Oder was in einem Bild innen passiert. Oder? Und das ist, um noch einmal auf das zurückzukommen, was ist in 10 Jahren? Die Demokratisierung von ganz vielen Berufen im Sinne von der technologischen Entwicklung, oder? Was allen ermöglicht, plötzlich etwas zu machen, was sie vorher 4 Jahre hätten müssen lernen und dann vielleicht noch 10 Jahre Berufserfahrung gebraucht hätten. Diese Entwicklung, die gibt eigentlich nicht vor, was in den nächsten 10 Jahren passiert. Oder? Und das ist, vielleicht werde ich Opfer von dieser Entwicklung. Ich bin aber immer noch im Kern überzeugt, dass etwas, was ganz wichtig ist, wenn man solche Tools hat, ob es jetzt ganz einfach werden oder so, du kannst in Hunderttausenden von 0815 Instagram-Fotos nehmen, denkst schnell ein Muster, merkst alle erzählen das Gleiche, oder? Irgendwo am Strand, hinten, am Rücken aufgenommen, in die Weite aussuchen, Sonnenuntergang, oder? Dann musst du sagen, okay, das ist ja langweilig. Jetzt, was ist denn ein gutes Bild, oder? Also, das heisst, der Fotograf braucht es eben, und die Fotografin braucht es eben vielleicht gleich immer noch. Und es ist immer noch eine Chance, mit dem auch Erfolg zu haben. Aber es gibt eine Entwicklung, die natürlich sehr viel vorne wegnimmt.
Ich weiß nicht, ob es ein bisschen in das Thema geht, aber ich habe mich noch gefragt, eins von meinen momentan nicht Lieblingsthemen, aber ich beschäftige mich doch sehr viel mit dem, ist TikTok. Weil ich fest überzeugt bin, das wird die Plattform sein, die sich
die Mit-20er so in 10 Jahren werden austauschen, so à la Instagram oder früher Facebook. Und was mir dort einfach auffällt, oder was mich auch fasziniert, ist, wie viel junge Leute sich mit Kreativität im Kontext von Videos auseinandersetzen. Also es ist eben schon lange nicht mehr nur ein Tanzvideo-Portal oder sonst irgendetwas. Was hast du das Gefühl, wird das ein bisschen Entwicklung oder Einfluss haben auf grundsätzlich Branchen von Kommunikationsfilmen oder so die ähnliche Tätigkeit, wie du hast, weil sich viel mehr Leute mit dem auseinandersetzen. Also, bei uns früher, wenn jemand einen Film gemacht hat, dann ist er ein Freak. Also, dann hat er das Gefühl, was er machen
will, oder? Ja,
und jetzt gibt es so viele Leute, die sich mit dem auseinandersetzen und sich auch ein bisschen begeistern. Ist das Gefühl, das wird einen kleinen Einfluss haben, oder ist das einfach ein Hobby und...
Nein, sicher. Ich bin der Überzeugung, wenn ganz viele Leute Möglichkeit haben, mit technischen Tools etwas sehr Ähnliches zu machen, entstehen viel grössere Prozesse dort drin, oder? Und man darf das nicht klein machen. Das heisst nicht, dass wenn er in einem Leben lang Filmer war, dass er dann ein guter Filmer war. Weil es doch irgendwie auch immer die Möglichkeit gibt, dass jemand, der es zum ersten Mal Film macht, und dann macht es noch mit einem Handy, dann er plötzlich einen Oscar gewinnt. So ein bisschen übertreibt gesagt, oder? So. Und das meine ich aber eigentlich mit der Demokratisierung von solchen Prozessen, oder? Und das ist eine ganz spannende Entwicklung. Ihr könnt jetzt nicht sagen, wo das hergeht, weil es geht dann fast in die Philosophie, oder?
Schaffen wir uns irgendwann ab? Ganz weit gesagt, oder? Wir haben Industrie 4.0, es werden immer mehr Roboter machen. Und das ist in dieser Entwicklung immer genau gleich. Und solche Plattformen wie TikTok, klar, die werden überleben, wenn sie so quasi zu Global Players werden. Und wenn sie aber nachher irgendwie nicht von Facebook gekauft werden, das ist natürlich, der läuft noch ganz anders.
Das ist wirklich noch ein chinesisches Produkt, von dem her wieder schwieriger von Facebook.
Es ist faszinierend. Ja. Es ist unglaublich faszinierend. Ich sehe das zum Beispiel für mich nicht als Konkurrenz. Ich habe nie Angst gehabt vor solchen Entwicklungen. Ich finde die gut, oder? Es gibt unglaublich viel Schrott da drin, aber es gibt aber absolut witziges, cooles Zeugs und Leute mit Ideen, die ich nie drauf komme, oder? Mhm. Und sagen, wow. Mhm. Das ist cool, also das ist sehr, sehr gut. Es nimmt mich dann wunder, was das für Entwicklungen gibt in der Gesellschaft drin, weil natürlich solche Plattformen so eine grosse Dominanz haben. Und wir jetzt noch schnell kurz politisch werden, das lineare Staatsfernsehen sich quasi irgendwie erledigt hat, weil die Entwicklungen dermassen gewaltig sind, dass eine ganze Gesellschaft irgendwie gar nicht mehr so funktioniert. Und dort kommen natürlich schon Fragen rein, ja, was heisst das? Ich kenne Leute, die 10 Jahre jünger sind als ich, die nicht im Fernsehen schauen, oder? Und sagen, ja, die schauen Netflix, das ist schon klar, oder? Also, wo führt die Geschichte eigentlich her? In Bezug auf das ganze Thema Demokratie.
Ich merke das bei mir selber auch. Ich schaue immer noch fast täglich Tagesschau und lese irgendwie in der Zeitung oder Online-Zeitung etwas. Aber ich habe ganz viel, insbesondere politische Inhalte konsumiere ich über soziale Medien. Halt in meinem Algorithmus drin. Ich jetzt aus meinem Wertempfinden finde, dass sie gute Meldungen, aber andere in anderen Algorithmen innen, die bekommen gerade die andere Seite zu erzählt, oder? Und es ist schon so, allein schon halt, dass man wie Staatsfernsehen, wie halt mit Fake News, ein bisschen abwerten und das Vertrauen nicht mehr so durch, aber auch in der Bilag-Diskussion gemerkt hat, wird das eine sehr spannende
Entwicklung. Ja, klar. Also, das, was jetzt im Schweizer Fernsehen passiert mit dieser Reorganisation natürlich,
die
voll aufs Digitale von da versetzt, ist eigentlich schon ein ziemlich guter Schritt, meiner persönlichen Meinung nach. Weil, wenn man nicht das Digitale, also wenn man nicht das Web und die Online-Geschichten als Staat von da mitnehmen, dann kann es sein, dass man irgendwann schon obsolet ist und dann braucht es gar nicht mehr. Und dann hat man etwas verpasst.
Da habe ich aber erst gerade, vielleicht abschließend zu dem, ein guter Spruch gehört vom Rezo, das ist so ein YouTuber, der sehr bekannt ist gewesen mit dem Zerstören von CDU und von den Medien noch. Und der hat im ARD oder im ZDF hat er so sehr beruhigend zu so einem älteren Interviewpartner gesagt, sie müssen keine Angst haben. Es sind nicht YouTube, was sie wird ersetzen, das sind lineare Fernsehen, sondern es sind einfach Online-Content. Also eine Mediathek, wie das SRF jetzt schon hat, oder also ja, auch ARD, ZDF, das wird die Zukunft sein, oder? Ja. Also, wir werden schon auch nicht nur YouTube-Videos müssen schauen, wo
klar
Schminktipps vorkommen oder sonstige Sachen, oder? Jetzt, vielleicht noch, du hast vorhin, die letzte Frage eigentlich, du hast vorhin erwähnt eben, schaffen wir uns nicht ab aus Menschheit? Eigentlich ist ja das ganze Interview ein bisschen Farce gewesen, das ist auch nur ein Deckmantel von dir, gimber.ch. Eigentlich bist ja du in einem anderen Unternehmen tätig, mit Zatronk Industries, wo Innovation und Entwicklungen macht von Technologien zur Erhaltung von der Menschheit.
Genau.
Ist ein höchstgesetztes Ziel. Kannst du mal etwas sagen zu diesem Projekt?
Das ist ein Satireprojekt. Mhm. Ne? Also mal ganz schnell abgebrochen. Das habe ich mit meinem Spezi, mit Gabriel Alber. Mhm. Wir haben schon früher, es war in den 90er Jahren, gewesen, Comics produziert, die Zootour, da hat es eine Kulturzeitschrift gegeben, Kuss hat die geheissen. Und nachher haben wir das nach Jahrzehnten wieder gefunden, wir müssen wieder mal etwas machen. Und wir das Satireprojekt besteht aus dem, dass wir zwei Industrielle sind und zwei einfach die Erfolgreichsten. Das ist so ein bisschen, also Elon Musk. Ja, aber das ist nichts, oder, gegen uns. Ja, ja. So. Und, wir haben 4 Jahre Vorbereitungszeit gehabt und wir existieren momentan nur im digitalen Raum. Ja. Facebook ist der Kanal, wo wir am meisten Leute haben. Das sind etwa 4200 Follower. Ein Drittel davon sind Engländer. Und da passiert am meisten. Wir sind aber auch noch auf LinkedIn, also eigentlich dort in dieser Welt, in dieser Bubble, wo man gut ist, da gibt es Leute, die nicht recht nachkommen, was wir machen.
Was jetzt so soll, mit diesem seriösen Portal.
Aber es gibt auch Leute, die es checken. Dann sind wir noch auf Instagram natürlich. YouTube ist einfach so quasi der Buffer für die Videos, die wir produzieren. Der Alain Berset folgt uns auf Instagram und liked praktisch jeden Post, den wir machen. Das ist noch spannend, er ist ein totaler Fan geworden von uns und wir wissen, dass er seinen Instagram-Account selber bewirtschaftet. Ja, wir toben uns dort einfach aus. Es ist völlig absolut professionell gemacht und es ist natürlich einfach eine Persiflage auf zwei Typen, die endlose Selbstüberschätzung haben, sich als die Grössten anschauen, aber eigentlich strohdumm sind, oder? Auf eine gewisse Art. Also, so Parallelitäten zu der heutigen Zeit und, Leute, die es gibt, natürlich, ja.
Klar, da hat auch gerade ein konkretes Bild vor mir, aber, ja, sehr gut, sehr, sehr spannend gewesen. Wir kommen wirklich ganz zum Schluss. Und jetzt habe ich noch 4 kurze Fragen, respektive sogenannte Turbo-Fragen, wo ich froh wäre, wenn die so schnell und so kurz wie möglich könntest beantworten. An welchem Ort kannst du am besten entspannen oder findest du den Ausgleich zu deinem beruflichen Alltag?
Vor dem Fernsehen.
Was hast du zuletzt gesehen, gehört oder gelesen, was du den Hörern könntest empfehlen?
Ein amerikanischer Essayist, und zwar Elliot Weinberger. Ich bin dort mit drin am Lesen von dem. Elliot Weinberger. Das Buch heisst Neulich in Amerika. Und es ist, eine Geschichte über das, wie die Republikaner so weit gekommen sind, dass heute Donald Trump Präsident geworden ist. Aber nicht nur mit den Republikanern, sondern auch mit den Demokraten. Es geht zurück in die Bush-Ära und es geht zurück in die Nixon-Ära. Und er ist so, er tut halt das ganze Zeitgeschehen sehr, sehr präzise abbilden in sehr, sehr lebigen Texten. Und ich finde das wirklich, also halt gerade in dieser Zeit drin, wo man die ganze Geschichte mit den Wahlen in den USA, habe ich das sehr, sehr empfehlen.
Okay. Wer oder was hat dich zuletzt so richtig beeindruckt?
Ja, fällt mir jetzt eigentlich gerade nie mehr ein.
Sollst du müssen sagen, du selber, oder du bist
ja der Beste. Ja, schon.
Und ganz zum Abschluss, hast du einen Tipp für zukünftige Selbstständige oder solche, die sich eben überlegen, wenn selbstständig zu werden oder gerade so in diesem Prozess drin sind?
Ich will mir ganz, ganz gut überlegen, das, was ich machen will, was mein Ding ist, oder meine Berufung, oder meine Leidenschaft, oder was auch immer, ob das auf dem Markt heute Chancen hat, ob das seine Kunden kann finden, ja, ob das realistisch ist und ob man mit dem in der Schlussfolgerung auch existieren kann.
Und nicht einfach etwas machen, das Gefühl, leck mir, toll, cool. Ich habe solche Projekte auch erlebt. Man stößt sich alles mit viel Effort rein. Und wenn man irgendwie noch zu dritt auch etwas auf die Beine stellt, was ich mal gemacht habe, dann ist man irgendwann so in einem Zeug drin, dass man einfach so das, was links und rechts, oben und unten passiert, nicht mehr so genau sieht. Und dann irgendwann schlägt man sich einfach wahnsinnig den Ring an. Oder? Und ich finde, es ist gut, wenn man sich aus etwas, wo man drinnen ist, mal versucht, zwischendurch daraus rauszunehmen und das ein bisschen von außen anzuschauen. Und das ist gut, wenn man gute Freundinnen oder Freunde hat, die einem dort vielleicht auch mal so ein bisschen helfen, den Blick zu finden, wenn man ihn nicht hat.
Sehr gut. Gabriel, ich bedanke mich recht herzlich für deine Zeit, dass du extra frühzeitig von Zürich hier auf Solothurn gekommen bist. Merci vielmals.
Danke dir auch vielmals, André.
Das wär's auch schon wieder gewesen. Geht mal auf gimber.ch und schaut seine Produktionen an. Und was ich auch noch empfehlen kann, die auf schrägen Humor und überzogene Selbstdarstellung stehen, checkt Zatronk Industries. Der Link ist in den Shownotes. Und wenn dir die Folge gefallen oder du Verbesserungsvorschläge für meinen Podcast hast, zögere nicht und schreib mir doch einen Kommentar oder eine Nachricht über Instagram oder Facebook. Und wenn du Bock hast, mal Gast in meinem Podcast zu sein, einfach melden. So, jetzt ist definitiv fertig für heute. Bis zum nächsten Mal. Bleib gesund und gefräsig.